begleiten Sie uns auf eine Reise nach Japan. Wir besuchen einen besonderen Garten in Tokio. Es geht um Stadtgeschichte, Kulinarisches und ein sehr spezielles Fest. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Am Rand von Tokio befindet sich das Nationalarchiv. Es gibt dort das ganze Jahr über verschiedene kostenlose Ausstellungen zur japanischen Geschichte und Literatur. Und man kann dort, so wie unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann, viele interessante Dinge über das Land erfahren.
An ihm kommt kein Tourist vorbei. Dem Donnertor am Sensoji-Tempel in Tokio, auf Japanisch Kaminarimon genannt. Schon am Vormittag drängen sich vor und hinter dem hübschen Holztor die Menschenmassen. Die meisten Besucherinnen und Besucher halten das Tor mit seinem geschwungenen Dach vermutlich für uralt. Aber das ist es nicht, wie Koichi Nishiki aus der Abteilung Historische Materialien aufklärt. 1865 ist das Tor bei einem Brand vollkommen abgefackelt, aber erst 1960 wurde es wieder aufgebaut. Was jedoch merkwürdig ist, er zeigt eine alte Zeichnung des Tokyota-Stadtviertels Asakusa von 1880, in Japan als Meiji-Zeit bekannt. Das Tor ist zerstört. Doch siehe da. Obwohl es das Tor bzw. den Tempel zu der Zeit ja nicht gab, sehen wir es hier. Tatsächlich steht auf einem freien Platz ein rotes Tor. Auf einer Seite fährt eine Straßenbahn vorbei. Archivar Nishiki vermutet, die Menschen haben sich dieses Tor offenbar so sehr gewünscht, dass sie es sogar auf Zeichnungen verewigt haben. Und deshalb haben sie es in die Darstellungen des alten Tokio eingefügt. Und anlässlich einer Feier sogar ein Provisorium nachgebaut, wie eine weitere Zeichnung zeigt. Doch auf einen echten Nachbau, der allerdings jetzt höher und schmaler ist, mussten die Menschen fast 100 Jahre warten. Erst dann macht ein Unternehmer eine Großspende für das Kaminarimon locker. Der Mitarbeiter des Tokyota Stadtarchivs schlägt ein dickes Buch auf. Darin sind die ersten Tuschezeichnungen der beiden Gottheiten, die links und rechts quasi im Tor sitzen. Sie stehen für Gewitter und Wind. Und Teile haben als einzige den damaligen Brand überlebt. Die Köpfe der Figuren sind sehr schwer und abnehmbar. Also beeilte man sich damals, die Köpfe abzureißen und davonzurennen. Einen Fund ganz anderer historischer Natur zeigt Nishikis Kollegin Misato Ono. Sie klappt die Seite eines anderen Wälzers auf und man lernt. Es gab 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, in Tokio ein Büro für Freundlichkeit. Das gehörte zum damaligen Elektrizitätsministerium, das auch für Busse und Bahnen zuständig war. Das Büro für Freundlichkeit diente dazu, Fahrgäste gut bedienen zu können. Die Öffis seien auch damals schon ständig überfüllt gewesen. Die Passagiere hatten sehr viele Beschwerden und mit dem Büro für Freundlichkeit wollte das Ministerium die Stimmung unter den Menschen verbessern. Dazu wurden Werbeposter mit lächelnden Menschen entworfen, die dann in Bus und Bahn aufgehängt wurden. Wegen einer Verwaltungsreform musste das Büro jedoch nach nur einem Jahr wieder schließen. Kuriose Funde wie diese gibt es viele in dem Tokyota Stadtarchiv. Ein Besuch ist nicht nur für Historiker interessant, sondern auch für Freunde schöner Gebäude. Erst vor 4 Jahren am aktuellen Standort eröffnet, empfängt es mit geschwungenen Fluren und japanischem Holz an Decken und Wänden.
Zum klassischen Japan-Bild gehört der blühende Kirschbaum. Aber in einem der schönsten Landschaftsgärten des Landes in Tokio dreht sich alles um eine Kiefer. Katrin Erdmann hat sich das besonders üppige Exemplar angesehen.
Ein Garten wie ein Gemälde. Der Rikugien-Garten in Tokio strahlt sofort eine besondere Ruhe aus. Fast künstlerisch sind Bäume und Sträucher angeordnet, verbunden durch kleine Hügel, dazwischen immer mal wieder ein Teich. Direkt an einem steht die alte Matsu, eine alte Kiefer. Schwer hängen ihre Äste herab, müssen abgestützt werden. Der Baum ist einer von rund 6.400 in dem fast 90.000 Quadratmeter großen Park. Maiko Sakaguchi ist eine von 5 fröhlichen Gärtnerinnen.
Sie ist 6 Meter hoch, 8 Meter breit und der Umfang des Stammes misst ungefähr 2,20 Meter.
Vor der Rotkiefer steht eine kleine Steinstele, die auf ihre Herkunft verweist. Die Stele ist so alt wie der Baum, rund 300 Jahre alt. Sie stammt damit aus der Edo-Zeit, die von 1603 bis 1868 dauerte. Sie ist Japans letzte traditionelle Epoche und galt als Blütezeit des Landes.
Diese Kiefer kommt aus der westlichen Präfektur Wakayama. Und dort aus dem sehr berühmten Ort Fukiage. Der Feudalherr, der diesen Garten für sein Haus anlegen ließ, hat die Strandlandschaft von Fukiage zum Vorbild genommen und dann die Kiefer hier so aufstellen lassen. Daher nennt man sie die Fukiage-Kiefer.
Erklärt Aichi Tanaka, der ehrenamtlich für den Rikugien-Garten arbeitet und zeigt ein altes Bild mit der Vorlage. Ganze 7 Jahre dauerte es, bis Feudalherr Yoshiyasu zufrieden war. Einem Mann übrigens, der nicht nur der Garten, sondern auch der Dichtkunst zugetan war. Im Rikugien sollten sich deshalb auch die typischen Kurzgedichte, im japanischen Waka genannt, widerspiegeln.
Er hat den Park auf Grundlage von 88 Waka-Gedichten zu 88 berühmten Landschaftsansichten in Wakayama anlegen lassen. Er wollte diese Landschaften nach Tokio bringen.
Und zu jedem Gedicht gehört eben eine Steinstele, wie die vor der alten Kiefer. Ein Baum, der besonders gepflegt werden will, Gärtnerin Sakaguchi.
Normalerweise wird eine Kiefer 2-mal im Jahr bearbeitet. Diese hier ist aber schon so alt und schwach, deshalb stutzen wir sie nur 1-mal pro Jahr, um sie nicht zu beschädigen.
Legt man die Hand auf die Nadeln, merkt man, sie sind ungewöhnlich weich.
Wenn wir sie stutzen, machen wir das zu 5. Und das dauert 1 Monat.
Und ist was für Fummler, wie Sakaguchi zeigt.
Es ist sehr kleinteilige Arbeit, damit auch kein Zweig bricht. Die Nadeln reißen wir per Hand einzeln aus. Hier ist ein junger Trieb. Wenn wir den mit ausreißen, wachsen keine neuen Nadeln nach. Das ist schon viel Arbeit für einen einzelnen Ast.
Außerdem wird die Rinde abgerieben, damit die rote Farbe zum Vorschein kommt. Ihr macht die Arbeit trotzdem Spaß.
Wir müssen uns da den ganzen Tag total konzentrieren. Und umso mehr, wenn wir ganz oben arbeiten. Denn um an die hohen Stellen heranzukommen, verwenden wir Pflöcke und Leitern.
Gegossen wird die Kiefer, wie alle Pflanzen im Garten, übrigens nie. Im Winter bekommt sie einen Komomaki, einen Strohgürtel, umgebunden.
Das machen wir, damit Käfer den Baum nicht befallen. Die Käfer denken, die Baumbinde wäre Erde und schlüpfen hinein. So wird verhindert, dass sie sich in der Erde verstecken und dann im Frühjahr auf die Nadeln stürzen. Im Frühjahr nehmen wir den Käfergürtel einfach ab und verbrennen alles.
Damit sich auch kein Käfer in ihrer Kleidung verirrt, trägt Gärtnerin Sakaguchi immer ein blaues, langes Gewand.
Früher hat man typischerweise in diesem Indigo-Blau gefärbt. Man glaubt, dass die Farbe abschreckend auf Käfer wirkt.
Maiko Sakaguchi und Führer Tanaka mögen Kiefern übrigens lieber als die traditionellen Kirschblüten. Einfach, weil es sie überall gibt. Und
im Gegensatz zur Kirsche, die ja nur 1-mal im Jahr ganz kurze Zeit blüht, ist das Besondere an der Kiefer, dass sie ein immergrüner Baum ist und wenn man auf sie aufpasst, sehr lange lebt.
Tokio zählt nicht nur zu den größten Metropolen der Welt, die Stadt hat auch die meisten guten Restaurants. Der Guide Michelin vergab im letzten Jahr über 500 Auszeichnungen für die Gastronomie der japanischen Hauptstadt.
Sushi, das wie Ravels Bolero serviert wird. Ein Crescendo aus Süße, Säure und Temperaturharmonie. So hört es sich an, wenn Tester des Michelin-Guide ins Schwärmen geraten. 12 Restaurants in Tokio haben sie 3 Sterne verliehen. Darunter nicht nur für klassisch japanisches Essen, sondern auch an innovative Kreationen wie Japan-Peru-Fusion-Küche oder auch Restaurants, die sich auf Fermentiertes spezialisiert haben. Und einige französische Restaurants, denn Japanerinnen und Japaner lieben alles rund um Frankreich. 138 Restaurants erhielten 1 Stern, zum Beispiel für Maki aus Seeigel oder Kochen auf Stroh und Holz. Holzkohle oder ein völlig neues Arrangement der klassischen Ramen, fein abgeschmeckt mit Salzgeschmack der Shijimi-Muschel, frittierten Enoki-Pilzen und geräuchertem Schweinefleisch. Erstmals schuf der Michelin-Guide mit ausgewählten Restaurants auch eine neue Kategorie. Fast 200 haben zwar keinen Stern, werden aber dennoch empfohlen. Mehr als 100 erhielten zudem die Auszeichnung gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer nicht einfach nur schlemmen und genießen, sondern mit gutem Gewissen essen will, kann in eines der Green Star Restaurants gehen, die sich darauf spezialisiert haben, ihre Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Insgesamt gibt es davon 11 in Tokio. Auch da ist die japanische Hauptstadt Weltspitze.
Und wo wir schon bei Restaurantbesuchen sind, wie sieht es eigentlich mit dem Trinkgeld in Japan aus?
Service wird in Japan großgeschrieben, ist so selbstverständlich wie pünktlich zu sein. Dieses Selbstverständnis des eigenen Jobs vorausgeschickt wäre ein Trinkgeld, also eine Beleidigung. Man gibt im Job immer sein Bestes, dafür wird man entlohnt und braucht nichts extra. Wer im Restaurant dann doch mal was liegen lässt, der rennt am besten davon. Denn sonst könnte es passieren, dass einem der Kellner das Geld noch hinterherträgt. Am besten, man lässt es also gleich ganz sein. Dabei würde sich in der Gastronomie so manche japanische Servicekraft vermutlich freuen, wenn es Trinkgeld geben würde. Denn der durchschnittliche Monatsverdienst ist mit umgerechnet maximal 1.300 Euro schon eher niedrig. Allerdings muss man auch sehen, der Yen hat in den letzten Jahren im Vergleich zum Euro um mehr als 30% an Wert eingebüßt. Wer jemandem für seinen Service dennoch Wertschätzung zum Ausdruck bringen möchte, könnte dies mit einem kleinen Geschenk tun. Eine schön verpackte Keksdose erfreut garantiert so manches japanische Herz.
Zu den Besonderheiten der japanischen Küche gehört das Osechi. Es wird traditionell an Neujahr gegessen. Und wer es selbst zubereiten will, braucht Zeit und Geduld. Katrin Erdmann hat 6 Stunden bei einem Kochkurs zugeschaut.
In Kochschürze sitzen 4 Frauen zwischen 30 und 50 Jahren an einem langen Tisch in der Soriso-Kochschule in Tokio. Lehrerin Yuka Mizuno erklärt erst einmal, was es mit den vielen kleinen Gerichten zum neuen Jahr auf sich hat.
Es ist eigentlich eine chinesische Tradition, aber man glaubt auch in Japan an einen Jahresgott. Und das Essen ist ein Geschenk an diesen Gott.
Ein etwas zweifelhaftes Geschenk allerdings, denn in der mehrstöckigen Box, in der das Ganze traditionell serviert wird, ist die unterste Lage zwar für den Gott reserviert, aber leer.
Wir kochen heute einige grundlegende Gerichte für das Osechi-Essen, zum Beispiel schwarze Bohnen und Heringsrogen.
Sowie Datemaki, gerolltes Omelett mit Fischkuchen und gegrillten Gelbschwanz in Yuzu-Soße. Das ist eine japanische Zitrusfrucht, um nur einige zu nennen. Bevor die Japanerinnen selbst die Einzelteile zubereiten, verrät Yuka Mizuno noch einige Tricks. Zum Beispiel, dass schwarze Bohnen besonders schön glänzen und nicht schrumpeln, wenn man ein Stück Eisen dazulegt. Später in der Osechi-Box sollen sich Farben und Formen abwechseln. Deshalb lernen die Teilnehmerinnen, mit dem riesigen Messer kunstvoll zu schnitzen.
Ich schneide eine Karotte zu einer Pflaumenblüte,
sagt Mizuki. Das sei ziemlich schwer, findet die 30-Jährige.
Ich habe Osechi sonst immer gekauft, aber jetzt will ich es selbst machen.
Wie auch all die anderen Teilnehmerinnen, die ihren Familien damit zum Neujahr eine besondere Freude bereiten möchten. Direkt danach lässt Mizuki ihr Messer langsam durch einen Rettich gleiten.
Es ist ziemlich schwer, gleich große Streifen zu schneiden.
Mizuki kocht bisher eher selten und wenn, nur einfache Gerichte.
Eierspeisen oder Pasta.
Schwer ist das Osechi nicht. Es besteht eben nur aus vielen verschiedenen Gerichten. Es geht direkt auch schon weiter.
Ich mache jetzt die Algenrolle. Drinnen ist ein Stück roher Lachs.
Festgewickelt wird die Rolle mit einem weißen Band vom Flaschenkürbis. Das Gericht soll Glück bringen. Vieles wird später in einer Mischung aus Sojasauce, Sake und Mirin, das ist ein süßer Reiswein, gekocht. Gewürzt wird mit viel Zucker und ein wenig Salz. Manchmal kommt noch Dashi, japanische Brühe, dazu. Als erstes sind die Lachsrollen dran. Köchin Mizuno legt sie in den Topf, gießt Flüssigkeiten an und deckt alles mit einer Art Küchentuch zu, damit der Geschmack noch intensiver wird. Das ist typisch für die japanische Küche. Die Assistentin mahnt, ein Gericht muss vom Herd genommen werden. Das Omelett ist an der Reihe. Dafür werden Fischkuchen, 5 Eier, Zucker, Mirin und Salz im Mixer püriert. Dann wird alles in eine flache Form gegossen und später mit einer Bambusrolle eingewickelt. Nebenbei werden Shiitake-Pilze gekocht, Schwarzwurzeln geschnitten, Fisch in Zitronensoße geschwenkt. Nach gut 5 Stunden ist es dann soweit. Alles ist fertig gekocht. Nun kommt die richtige Anordnung.
Man muss darauf achten, dass alles glücksbringend aussieht. Das heißt, von jedem Gericht wird immer eine ungerade Zahl hineingelegt. 3 oder 5 zum Beispiel.
Das klassische Osechi enthält übrigens niemals Fleisch, erklärt die Köchin.
Denn früher hat man in Japan kein Fleisch, sondern nur Fisch gegessen.
Wer Osechi statt in der typischen Lackbox lieber auf einer Platte anrichten möchte, sollte alles richtig anordnen. Vom Großen zum Kleinen, von hinten nach vorn, heißt die Devise. Und möglichst bunt sollte es sein. Grün, gelb, rot, weiß und schwarz. Die Teilnehmerinnen richten aus den vielen kleinen Gerichten kleine Kunstwerke auf ihren schwarzen Platten an. Mizuki ist zufrieden.
Ich glaube, ich brauche 3 volle Tage.
Damit alles am Neujahrstag auf dem Tisch steht.
Ich werde mein Bestes geben und hoffe, es schmeckt dann.
Wer das Osechi nicht mit einem Mal schafft, kann es guten Gewissens in den Kühlschrank stellen. Es hält bis zu 3 Tage. Dafür sorgt der viele Zucker in den Gerichten.
In Deutschland geht es garantiert nicht ins Schwimmbad oder in die Sauna ohne Badeschlappen. Ganz anders in Japan. Dort bleiben sie vor der Tür. Man geht barfuß. Und bevor man im allseits beliebten Badehaus oder zu Hause in die Wanne steigt, wird sich erst mal ausgiebig gewaschen. Wie das aussieht, konnte man zum Beispiel im letzten Wim Wenders-Film Perfect Days sehen. Über diese japanische Tradition hat sich Katrin Erdmann mit einem Badehausbesitzer unterhalten.
Taro Kawagoe steht in seinem Onsen Shimizuyo, einem lokalen Bad im Westen Tokios. Er macht eine typische Handbewegung.
Das nennt sich Kakeyu und ist fester Bestandteil beim Waschen. Das heißt, bevor man ins Bad steigt, muss man sich waschen. Und deshalb nimmt man so eine Kelle Wasser in die Hand und gießt es über den Körper.
Das alles passiert allerdings nicht im Stehen, sondern im Sitzen. Der Popo kommt auf einen Mini-Hocker und los geht's.
Ganz wichtig ist, dass man bestimmte Körperzonen gründlich wäscht, wie zum Beispiel die Haare und empfindliche Zonen.
Bei den Frauen kommt dann auch gern ein etwas härterer Schwamm zum Einsatz, um die abgestorbenen Hautzellen gleich mit zu entfernen.
Wenn Gäste ungewaschen ins Wasser gehen, wird das Wasser schnell schmutzig. Die Reinheit des Wassers ist nicht mehr gewährleistet. Deshalb gilt in einem öffentlichen Bad vorher waschen.
Oder wie es dieser junge Mann auf den Punkt bringt.
Damit das Wasser für alle sauber bleibt.
Und da das hier ein öffentliches Bad ist, so Besitzer Taro Kawagoe, müssen sich alle an diese Regeln halten. Auch wenn das leider nicht immer der Fall sei, wie er bemerkt. Neben Shampoo und Seife ist ein kleines Tuch, das Tenugui, fester Bestandteil der Waschkultur. Erst dient es der gründlichen Reinigung, dann wird es gefaltet und auf den Kopf gelegt, wenn man die einzelnen warmen Becken besteigt. Es darf auf keinen Fall ins Wasser fallen.
Das hat natürlich hygienische Gründe, denn man hat sich ja mit dem Lappen gewaschen und der Schmutz könnte so ins Wasser gelangen. Und das Wasser soll ja ganz sauber bleiben.
Denn schließlich steigt in einem normalen japanischen Haushalt die ganze Familie hintereinander in die Wanne. Und nicht selten wird dasselbe Wasser auch mehrere Tage benutzt. Dass Badelatschen im Bad verboten sind, liegt auch in der Kultur begründet. Das war einfach nie so, sagt Kawagoe. Und uns würde hier auch der Platz fehlen, wenn hier dauernd zig Latschen stehen würden. Woher die Tradition des Waschens und Badens kommt, weiß Kawagoe selbst nicht ganz genau, hat aber gehört.
Baden hat seinen Ursprung im Buddhismus. Tempel hatten früher öffentliche Bäder. Und wer sehr gläubig war und immer wieder gespendet hat, durfte zur Belohnung im Tempel baden. Damit reinigt man sozusagen auch die Gläubigen. Das könnte man deshalb auch als innere Reinigung verstehen.
Unter der Woche kommen täglich rund 500 Menschen in das kleine Onsen. Am Wochenende sind es doppelt so viele. Da kann es schon mal den einen oder anderen Zwischenfall geben, berichtet er. Dass sich hinten mal was löst. Oder auch:
Bei jüngeren Menschen kommt es schon mal vor, dass sie ohnmächtig werden und sich dabei übergeben.
Gerade wenn sie im oberen Teil des Bades zu lange im heißen Salzwasserbecken gesessen haben. Waschen, baden, das ist ein Punkt. Der zweite ist die soziale Interaktion. Schließlich sei es ein öffentliches Bad und jeder willkommen.
Ich höre immer wieder, dass sich ganz fremde Menschen, die sich hier kennenlernen und gut verstehen, sich gegenseitig den Rücken abschrubben, später auch gemeinsam ausgehen. Also das Bad ist auch ein Ort der Kommunikation.
Gerade weil man nackt sei, also nichts verbergen kann, könnten die Menschen ganz ungezwungen miteinander reden, meint Kawagoe. Zu Hause waschen und baden oder hier für ein paar hundert Yen. Da fällt die Entscheidung leicht.
Hier ist es natürlich viel größer und man kann sich entspannen.
So wie diese Mutter.
Sonst habe ich kleine Kinder. Jetzt habe ich aber Zeit, mich allein zu erholen.
Mehrmals im Jahr und zu verschiedenen Anlässen wird in und um Japans Tempel und Schreine gefeiert. Vergleichbar ist das mit deutschen Volksfesten. Es wird getanzt, gesungen und natürlich gegessen.
Eines der bekanntesten Schreinfeste Japans ist das von Kyoto. Mehr als 30 festlich geschmückte Wagen ziehen durch das Gion-Viertel, eine der beliebtesten Gegenden der Stadt. Vor den Wagen laufen zwei Arten von Männern. Die einen im Hemd mit kurzer Jacke, Happy genannt, und kurzen Hosen. An dicken Seilen ziehen sie die Festwagen nach vorn. Die anderen Männer in langen Gewändern, Kamishimo genannt, und mit Zehenschuhen an den Füßen begleiten den Festzug. Sie sind sozusagen die Deko. Musiker spielen Flöte und Trommeln. Das Gion-Festival in Kyoto zieht jährlich tausende Besucherinnen und Besucher an und findet seit Jahrhunderten statt. Wie viele andere Schreinfeste ist es fester Bestandteil der japanischen Kultur.
Durch die zahlreichen kleinen und großen Feste, die über das ganze Jahr durchgeführt werden, wird an den japanischen Schreinen für eine gute Ernte, ein gutes Leben und Frieden gebetet.
Erklärt Priester Takatomo Kida vom Ikuta-Schrein in Kobe, einem lokalen TV-Sender. Die Matsuri-Feste sind sozusagen eine Art Bindeglied zwischen Göttlichem und Irdischem. Ursprünglich richteten sich die Feste nach dem Bauernkalender. Man feierte im Frühjahr die Aussaat, die Kirschblüte und im Herbst die Reisernte mit einer Art Erntedankfest.
Das Jahr. Vor allem auf solch jährlichen Festen, bei denen große Festwagen zu sehen sind und auch Mikoshi-Schreinwagen in einer Prozession durch die Gassen getragen werden, freuen sich Menschen immer sehr.
Mikoshi, das sind tragbare Schreine, in dessen Mitte der jeweilige Gott Kami sitzt. Mikoshi-Träger zu sein, ist eine ganz besondere Ehre und verstärkt das Gemeinschaftsgefühl in einem Viertel. Wagenträger zu sein, sei wie Alkohol. Das dürfte im Leben nicht fehlen, sagt eine Japanerin. Ein Mann stimmt zu, das Fest sei das Leben selbst und ein Ereignis, worauf man sich das ganze Jahr freue, ergänzt ein anderer. Ein Fest der besonderen Art ist das Penisfestival. Aus dem Kamayama-Schrein bei Kawasaki wird ein Stahlphallus durch die Straßen getragen. Macht den Weg frei, hört ihr denn nicht? Weg mit euch, rufen sie. Längst ist das Fest, das jährlich im April stattfindet, zu einem touristischen Event geworden, bei dem sich die Zuschauer dicht an dicht am Straßenrand drängen, während sie sich Lollis in Penisform in den Mund schieben. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Und das sei eben auch das Schöne an Matsuri, sagt Priester Kida.
Schreinfeste haben die Eigenschaft, diverse Menschen zu vereinen. Egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, egal wo man wirtschaftlich steht.
Dabei ist der Hintergrund des Schreins, aus dem der Phallus kommt, ein ernster. Früher gab es entlang der Bahnstrecke viele Prostituierte. Sie beteten dort gegen Geschlechtskrankheiten, wie auch viele andere Gläubige nach ihnen. Heute werden auf dem Fest Spenden für HIV-infizierte Menschen gesammelt und es soll ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt werden.
Katrin Erdmann war in Japan unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle unsere Sendungen auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.